ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Mehr als 400.000 Menschen nutzen im Schnitt jeden Tag die Berliner U-Bahn-Linie 7 und die endet im Westteil am Rathaus Spandau. Eigentlich war eine Verlängerung dieser Strecke geplant, doch die Verkehrsverwaltung stellt sich quer. Zu teuer und unwirtschaftlich, heißt es. Dabei ist Berlins regierender Bürgermeister Karl Wegner für eine Verlängerung. Über die kontroverse Debatte berichtet RBB 24 Inforadio Reporterin Johanna Sargmeister und die beginnt ihren Bericht mit dem Berliner Umweltstaatssekretär Andreas Kraus.
Für die U-Bahn-Verbindung Spandau-Heerstraße Nord konnte in den untersuchten Zuschnitten des Projekts ein Nutzen-Kosten-Indikator größer als 1 nicht nachgewiesen werden.
Was er nicht erwähnt hatte, es wurden mehrere Streckenvarianten geprüft und eine davon, eine etwas kürzere, hat einen Nutzen-Kosten-Index von 1,2. Gilt also knapp als wirtschaftlich. Diese Recherche vom Tagesspiegel hat die Debatte weiter angeheizt. Denn es gibt auch prominente Befürworter einer U7-Verlängerung. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner und SPD-Fraktionschef Raed Saleh zum Beispiel. Beide kommen aus Spandau. Jetzt rudert die Senatsverwaltung für Verkehr ein Stück weit zurück. Man habe nie von einem Aus der Verlängerung gesprochen, heißt es im Gespräch mit RBB 24 Inforadio. Man will das Vorhaben aber, angesichts der hohen Kosten von mehr als 500 Millionen Euro, noch einmal, Zitat, sorgfältig prüfen, inklusive Alternativen wie einer Magnetschwebebahn. Mobilitätsforscher Andreas Knie von der TU Berlin sieht diese Alternative kritisch.
Das ist wieder ein eigenständiges System, was eine eigene Infrastruktur braucht und am Ende des Tages nochmal deutlich teurer wird und auch diese Nutzen-Kosten-Analyse leider nicht bestehen wird.
Was könnten also weitere Lösungen sein? Bisher sind die Bewohner der zwei Großsiedlungen im Gebiet Heerstraße Nord nur mit Busverkehr angebunden. Und der ist in Spandau völlig überlastet und lässt sich nicht mehr ausbauen, heißt es im Entwurf zum Nahverkehrsplan. Dennoch sei eine U-Bahn-Erweiterung für einen Außenbezirk wie Spandau keine sinnvolle Lösung, sagt Mobilitätsforscher Andreas Knie.
In dieser Ecke der Stadt ist die U-Bahn völlig aus der Zeit gefallen.
Dazu kommt, eine U-Bahn-Erweiterung würde jahrelange Baustellen bedeuten, bis mindestens 2040. In den nächsten Wochen wird sich wohl entscheiden, wie es mit der U7 weitergeht. Denn an ihr hängt nun auch der neue Nahverkehrsplan. SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat seine Zustimmung im Senat an eine U7-Verlängerung geknüpft. Ende April soll über den neuen Verkehrsplan abgestimmt werden.
Der Berliner Senat streitet über die Verlängerung der Linie U7, Johanna Sargmeister berichtete. Letzter Schultag war heute in Berlin und Brandenburg. Morgen beginnen dann die Osterferien. Da kommt vom frisch gebackenen Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU diese Aussage. Zum nächsten Schuljahr könne möglicherweise der Unterricht nicht an allen Schulen von Brandenburg garantiert werden, weil es mehr Schüler gibt und gleichzeitig Lehrer fehlen. Wie das Ganze einzuordnen ist und wie es denn weitergehen kann, dazu Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Etwa 20% der Lehrerinnen und Lehrer im Land Brandenburg sind nicht vollständig ausgebildet, sondern Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Und dennoch könnte es passieren, dass Ende August zum Beginn des neuen Schuljahres rund 22.000 Lehrkräfte nicht ausreichen, um überall den Unterricht durchzuführen. Das sagt der seit rund einer Woche amtierende Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU im RBB-Fernsehen.
Dass wir momentan riesige Herausforderungen haben, das nächste Schuljahr abzusichern, weil durch die Kürzungen im letzten Schuljahr einfach sehr viele Personen nicht eingestellt werden konnten. Unter anderem auch sehr viele Seiteneinsteiger konnten nicht eingestellt werden. Und normalerweise ist es so, dass die Seiteneinsteiger eingestellt werden, sie arbeiten, sie qualifizieren sich weiter und nach 12 Monaten kann man sie dann entfristen, weil sie dann auch pädagogisch qualifiziert sind.
Das fällt in diesem Sommer aus, sagt Hoffmann. Allerdings wird es nach dem Streichen von 345 Lehrerstellen im Herbst des vergangenen Jahres nun 250 zusätzliche Lehrerstellen geben, um die Situation nicht weiter zu verschlechtern. Das alles sei eine Zuspitzung einer Bildungskrise, die absehbar war und von Vorgängerregierungen negiert worden sei, kritisiert der Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW Günter Fuchs. Gewerkschaft Gewerkschaften und Landesregierung müssten aufeinander zugehen.
Dass man in der Tat mal drüber nachdenkt, wie qualifizieren wir Seiteneinsteigende, wie erhöhen wir die Einstellungsquote, ne? Oder wie machen wir es auch attraktiv, dass wenn Lehrerinnen und Lehrer freiwillig mehr arbeiten wollen, ne? Denn die Belastungsmomente sind heute schon viel zu hoch und dass wir einen Unterrichtsausfall haben und einen Krankenstand von bis zu 17% teilweise im Laufe des Jahres, das ist ja ein Ausdruck dessen, dass die Belastungen viel zu hoch sind.
Das sagt Brandenburgs GEW-Chef Fuchs im Beitrag von Thorsten Südow. Anderes Thema. Die Basketballer von Alba Berlin, die haben Großes vor. Sie wollen ein neues Sportzentrum bauen, einen ganzen Sportcampus und zwar an Adlershof. Bis zu 15.000 Zuschauer sollen da Platz finden. Heute hat Alba seine Pläne im Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses präsentiert. Für uns mit dabei war Ute Schumacher aus der Redaktion für Landespolitik.
Die Arena soll sowohl die Standards für die geplante NBL Europe League erfüllen, als auch Platz für Konzerte, Konferenzen oder andere Sportarten bieten. Rund um die Halle planen die Albatrosse einen Campus inklusive Kita und Schule, sagt ihr kaufmännischer Leiter Daniel Endres.
Das ist eine Bewegungskita, die hier entstehen soll. Es ist eine Basketball-Sportschule im Bereich der Oberschule, ein Internat für talentierte Basketballspielerinnen und Sportlerinnen, als auch einem sogenannten Performance-Zentrum, sowohl sportartspezifisch als auch sportartübergreifend, sowohl für unsere Profimannschaften der Männer als auch der Frauen, als auch dem gesamten Jugendbereich.
Und zwar sowohl für Jugendliche als auch Erwachsene. In den drei geplanten Sporthallen neben der Arena sollen auch andere Vereine ihren Sport anbieten können, egal welche Sportart, sagt Endres. Bei so viel Versprechungen wurde den anwesenden Abgeordneten ganz warm ums Herz.
Ich bin hier voll motiviert gerade für alles, was kommt. Danke.
Sagt die SPD-Abgeordnete Dunja Wolf, aber auch die Vertreter der anderen Fraktionen äußern sich sehr positiv zu den Plänen. Fragen aber schon, ob und wenn ja wie die Arena samt Campus überhaupt realisiert werden könnte. Denn bislang ist der Technologiepark Adlershof ja ein Gewerbegebiet. Und in der Tat müsste der Bebauungsplan geändert werden, sagt der Vertreter der Stadtentwicklungsverwaltung Thomas Dache-Weise. Damit das nicht, wie so häufig, viele Jahre dauert, empfiehlt er Alba Berlin, zügig ein Verkehrskonzept vorzulegen.
Eine gute Vorbereitung, eine gute Planung im Vorfeld verkürzt am Ende dann das Verfahren.
Wenn es nach Alba Berlin geht, will man bis nächstes Jahr planerisch so weit aufgestellt sein. Auf die Frage, wann dann das erste Mal in der neuen Halle gespielt werden könnte, sagt der Geschäftsführer von Alba Berlin, Marco Baldi.
Der Best Case, denken wir, ist, dass die Saison 31/32 dort gespielt werden könnte. Das hört sich jetzt relativ weit an, ist aber natürlich echt sportlich. Das ganze Unterfangen ist sportlich.
Und das nicht nur wegen des Zeitfaktors, sondern auch wegen der Finanzen. Mit einer dreistelligen Millionensumme rechnet Alba. Konkreter wurde auch der kaufmännische Direktor des Vereins in der Anhörung nicht. Noch sei man dabei, die Finanzen inklusive Kreditgeber zu klären. Was die NBA Europe angeht, also den Europa-Ableger der US-Basketball-Liga, hofft Alba, dass sie 2027 starten wird, und zwar mit Alba Berlin. Was bedeutet, dass Alba dann erstmal schauen muss, wo diese Spiele ausgetragen werden können.
Alba plant eine neue Mega-Arena in Berlin, Ute Schumacher informierte.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Roman Garthoff und Silja Sodke. Wer in den Dörfern des Hohen Flemings wohnt und kein Auto hat, der ist oft ziemlich aufgeschmissen. Denn öffentlichen Nahverkehr gibt es hier entweder sehr selten oder gar nicht, seit die Bahnstrecken stillgelegt wurden. Und deswegen setzen sich engagierte Menschen hier selbst ans Steuer im sogenannten Bürgerbus, wie Ulrich Pfeiffer.
Also manche von den ganz kleinen Dörfern wären abgehängt, wenn wir sie nicht anfahren. Das war auch vor 20 Jahren mit der Grund, dass wir uns gegründet haben, um also die Mobilität in den kleinen Dörfern ein bisschen zu verbessern.
Ulrich Pfeiffer gehört zum Verein Bürgerbus Hoher Fläming. Alle neuen Fahrer sind bereits im Ruhestand und machen den Job ehrenamtlich. Der 73-jährige Ulrich Pfeiffer war früher Kriminalbeamter und ist 2013 ins Team gekommen, gleich nach seiner Pensionierung.
Macht Spaß, sich einzubringen in die Gesellschaft. Das klingt zwar immer so hochtrabend, aber es ist schon so. Auch um nach der Arbeit noch ein bisschen was zu haben, was Sinnvolles.
Die Tour beginnt in Bad Belzig auf dem Betriebshof der Regiobus GmbH. Die betreibt den Nahverkehr im Landkreis Potsdam-Mittelmark und stellt auch den Bürgerbus zur Verfügung. Damit fahren Ulrich Pfeiffer und seine ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen Strecken ab, die wenig genutzt werden oder für einen Linienbus nicht rentabel wären. Halt in Lüsse, ein Ort mit 140 Einwohnern. Doris Mischke muss heute zum Arzt in die Stadt. Ohne den Bus würde sie aus dem Dorf gar nicht wegkommen. Nach einer Herz-OP vor ein paar Monaten kann sie selbst nicht mehr Auto fahren.
Ja, man hat viele Sachen in der Kreisstadt zu erledigen oder in Bad Belzig. Und da ist es sehr wichtig, das war da zuverlässig und gut und ja, hin und her kommen.
Der Bürgerbus fährt auf festen Routen und nach Fahrplan durch den Hohen Fläming. Gegen Mittag wird es langsam voll im Bus. Bis zu 20 Fahrgäste fahren täglich mit.
Hallo.
Hallihallo. Das ist aber nett.
Man kennt die Fahrgäste, weil sie immer wieder mit uns fahren. Man tauscht sich aus über das, was sie jetzt gerade vorhaben, ob sie einkaufen gehen, ob sie zum Arzt oder Sparkasse. Manchmal auch über Probleme mit dem eigenen Haustier und ähnliche Dinge.
Kurze Pause am Bahnhof Wiesenburg. Fahrerwechsel. Helga Hinske übernimmt jetzt das Steuer. Die 66-Jährige ist erst seit einem Jahr im Verein. Eigentlich wollte sie im Ruhestand eine rollende Bibliothek fahren. Sie hat dann doch ihren Personenbeförderungsschein gemacht und sich für den Bürgerbus entschieden. Manchmal eine ziemlich herausfordernde Aufgabe.
Man muss als erstes mal im normalen Fahrplan bleiben. Das heißt, er ist knapp kalkuliert und man muss in einer bestimmten Zeit von A nach B kommen. Und das geht nicht immer.
Und dann hat man hier diese schmalen Straßen, wo dann auch Gegenverkehr kommen kann.
Ach ja, und wo einem vor allen Dingen Holz-LKWs entgegenkommen.
Genau.
Sehr lustig.
Bis zum späten Nachmittag sind die beiden auf Tour. Schließlich wollen die Fahrgäste heute noch zurück in ihre Dörfer gefahren werden.
Es gibt wieder einen Nachtzug zwischen Paris und Berlin. Der verkehrt dreimal pro Woche und ist 16 Stunden unterwegs. Ein niederländisch-belgisches Bahnunternehmen hofft damit, das Nachtzuggeschäft wieder zu beleben. RBB 24 Inforadio-Reporterin Nela Richter, die war heute dabei, als dieser Nachtzug heute Morgen in Berlin ankam.
Schon kommt der Zug mit den blauen Schlafwagen um die Ecke. Der Anblick seltsam bekannt. Die Waggons sind schon ein paar Jahrzehnte alt. Türen auf, wie war die Nacht?
Ich habe gut geschlafen. Ich bin ein, zwei Mal aufgewacht, weil wir irgendwo standen, aber dann immer gut wieder eingeschlafen. Also ich bin jetzt erholt.
Sagt ein Berliner, nach seinem Urlaub an der Côte d'Azur wieder zu Hause.
Gerade am Anfang waren auch noch sehr viele Journalisten da, die dann besonders eben so zwischen Paris und Brüssel mitgefahren sind, um das eben einzufangen. War auf jeden Fall, würde ich sagen, außergewöhnlich viel Trubel für einen Nachtzug.
Est-ce que j'ai bien dormi?
Oui, bien.
Ob ich gut geschlafen habe? Ja, sagt ein weiterer Gast. Er ist aus...
Oui, de Paris. Oui, exactement.
Aus Paris, zu Besuch in Berlin bei Freunden.
Du weekend entre amis.
Da kam das Nachtzugangebot gerade.
Et voilà.
Eine Frau aus Frankreich will in Berlin ins Theater und in die Oper. Dann geht's zurück.
Yeah, we were very nicely friendly.
Es sei eine nette Gemeinschaft gewesen, zu fünft im Schlafabteil, sagt sie. Nachtzüge gelten als schwieriges Geschäft. Beliebt, aber nicht profitabel. Deswegen hatte zuletzt die österreichische Bundesbahn die Strecke Paris-Berlin wieder fallen gelassen, nachdem staatliche Subventionen gestrichen worden waren. Und der neue Anbieter?
Also dieser Zug ist natürlich noch nicht profitabel, das braucht auch Zeit. Aber wir machen eigentlich nur Nachtzüge auf Verbindungen, von denen wir denken, dass die auf die lange Frist profitabel sind. Zum Beispiel mit unserer ersten Verbindung Brüssel-Prag sind wir auch schon kurz davor. Also ich glaube, das müssten wir hinkriegen.
Deswegen sei es ein Ziel von European Sleeper, sagt Elmar van Büren, dass die Fahrkarten zum Beispiel von der Deutschen Bahn mitverkauft würden. Bisher geht das nur über die eigene Website.
Nela Richter war das über die neue Nachtzugverbindung Paris-Berlin und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt's auch auf ARD Sounds.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD Sounds App. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.